Die Botschaft in diesem Erntedank-Gottesdienst hat zwei Bibeltexte als Grundlage, die wir nicht so leicht mit Erntedank zusammenbringen. Doch wir sollten uns von Gottes Geist hineinführen lassen in die einzigartige Bedeutung dieser Worte für unser persönliches Leben in der Nachfolge Christi. Darum ist diese Predigt eine Herausforderung an uns, die einen wachen Geist erfordert. Es geht nicht darum, dass wir heute in eine Dankbarkeitsstimmung allein hineingeführt werden, sondern dass wir ihn erkennen, dem wir mit der Hingabe unseres Lebens danken wollen. Das allein ist die richtige und wirkliche Dankbarkeit. Den ersten Text finden wir im 2. Mosebuch im 20. Kapitel, die Verse 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und der zweite Text, den finden wir im Matthäusevangelium im 4. Kapitel in der Versuchungsgeschichte unseres Herrn von Vers 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Da führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wir feiern heute zusammen als christusgläubige Gemeinde ein Erntedankfest. Zum Erntedank können wir als glaubende Menschen sicherlich ohne große Probleme eine direkte Beziehung haben. Selbst dann, wenn die wenigsten unter uns noch im großen Stil, im Sinne des Wortes, wirklich ernten. Aber Ernten hat doch unmittelbar auch mit unserem täglichen Essen und Trinken und Kleiden und Wohnen und Leben zu tun. Und Danken erinnert uns an den, der Jahr für Jahr seine schenkenden Hände öffnet, um uns zu versorgen, auch nach unserem Leibe. Sicher mag jetzt mancher unter uns die große und vom leisen Zweifel begleitete Frage stellen: Und was ist mit den Millionen unserer Menschen, Brüder und Schwestern, die Tag für Tag hungern und von denen Tausende täglich vor Hunger umkommen? Könnte Gott denn nicht auch sie versorgen? Ist er nur der Gott der Satten und der wohlhabenden Völker? Hat er denn nicht gewusst, dass einmal 3 und 4 und 5 und 6 Milliarden hungrige Menschen diese Erde bevölkern werden? Hier scheint sich ein gewaltiges, unlösbares Problem, unseren Glauben an Gott, unser Vertrauen zu ihm, unsere Liebe zu ihm aufzufressen und zu verschlingen und gar zu zerstören. Und wir sollten es uns nicht leicht machen und mit einigen flachen oder frömmelnden Antworten über diese weltumspannenden Probleme hinweggehen. Wenn wir aus Überzeugung und mit einem frohen, unbelasteten Herzen Erntedank feiern wollen, wenn wir auch morgen ohne schlechtes Gewissen unseren Teller auffüllen wollen, dann müssen wir uns ganz ernst und gründlich auch diesen zweifelnden globalen Problemen und Fragen stellen. Das Welthungerproblem ist eine fürchterliche Zeitbombe, die sich jedes Jahr einer gewaltigen, unberechenbaren Explosion weiter nähert. Die Armut der Armen und ärmsten Völker dieser Erde hat in den letzten 10 bis 15 Jahren in erschreckendem Maße, in erschreckender Weise zugenommen. Symptome dieser Entwicklungen sind Bürgerkriege, sind Drogenkriege in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, die wir zwar registrieren, wenn wir davon lesen und hören, die wir aber sehr leicht übergehen, weil wir ja satt sind. Das könnte uns im reichen Westeuropa ziemlich kalt lassen, da wir in unserem Land doch genug zu essen haben. Und schließlich versuchen wir ja auch unser Möglichstes zu tun, um durch unsere Spenden für Hungernde die Not ein wenig zu lindern. Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen. Denn das könnte zu einem gefährlichen Trugschluss führen. Nun, ich will heute nicht über die politischen Notwendigkeiten sprechen, die weltweit erforderlich wären, um wenigstens im Ansatz eine Wende herbeizuführen. Das ist weder mein Auftrag, noch fühle ich mich kompetent dazu. Doch das Brotproblem in unserer Welt ist ein Thema, das wir mutig und konsequent anpacken müssen, auch und gerade als Christusnachfolger. Wir dürfen uns nicht in unsere Gemeinden verkriechen und die Welt um uns herum zu vergessen und den lieben Gott als fromme Menschen einen guten Mann sein lassen. Denn wer es schafft, das Welthungerproblem zu lösen, den werden die Menschen zu ihrem König und Gott machen. Ihn werden sie anbeten und ihm werden sie dienen. Und auf uns wird es ankommen, ob sie Christus anbeten werden oder einen Antichristen, der ihnen das Brot geben wird. Hier hat uns Christus einen globalen Auftrag gegeben, den Hunger dieser Welt zu stillen mit dem wahren, lebendigen Brot, das aus dem Munde Gottes kommt. Kannst du, Christus-Nachfolger, wenigstens schon im Ansatz erkennen, welche Verantwortung wir als Gemeinde Gottes, als weltweite Gemeinde Gottes und als einzelne Christen tragen dafür, dass die Menschen umherum zum wahren, wirklichen Brot des Lebens finden, um dann auch zum wahren, wirklichen, lebendigen Gott finden, den sie anbeten können und dem sie dienen werden. Die eigentliche Ursache des Welthungers ist und bleibt die Abkehr des Menschen von Gott, seinem Schöpfer. Darum haben Erntedank und Evangelisation einen solchen Zusammenhang. Es ist längst erwiesen und von vielen Wissenschaftlern, Soziologen und Psychologen bestätigt, dass der natürliche Hunger sehr eng mit dem geistlich-geistlichen Hunger zusammenhängt. Der Mensch lebt nun einmal nicht vom Brot allein. Billy Graham hat kürzlich auf die Auswirkungen dieses geistlichen Hungers aufmerksam gemacht, als er sagte, der Kern des Problems der Drogensucht zum Beispiel ist geistlicher Natur. Die Not dieser Menschen, die nach den Drogen greifen, ist eine geistliche Hungersnot. Wörtlich hat Billy Graham gesagt, bei der Drogensucht handelt es sich um eine Flucht aus der Realität ins Böse. Der Drogenkonsum führt den Menschen eine kurze Zeit in die Illusion einer Hochstimmung. Der Fall in die Tiefe und der Zusammenbruch sind später umso schmerzhafter. Die christliche Botschaft, sagt er, kann als einzige wirklich befreien, weil Jesus Christus die Kräfte bezwungen hat, die den Menschen versklaven wollen. Zitat Ende. Lasst es uns noch einmal gesagt sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das kann ihn nicht satt machen. Er muss ein Wort haben, das aus dem Munde Gottes kommt. Sonst wird er immer hungern und dürsten nach irgendetwas, was sein Leben erfüllen kann. Doch die einseitige, auf die diesseitige Welt ausgerichtete Lebensphilosophie hat das Denken des Menschen so nachhaltig verbildet und verdreht. Die geistige und moralische Verelendung der Menschen in unseren Ländern, wo sich zwar jeder satt essen kann, ist Beweis genug dafür, dass das Hungerproblem nicht allein mit dem Brot zu tun hat, das vom Bäcker kommt. Wie viele Menschen, die neben dir wohnen, die mit dir zusammen morgens und nachmittags oder abends im Bus oder in der Bahn sitzen oder stehen, die neben dir in der Kantine essen, die in der gleichen Firma arbeiten oder lernen, sind leer und ausgebrannt und sehen wenig Sinn in diesem Leben überhaupt. Die Ursache des Problems ist der Hunger. Nicht der Hunger des Magens, sondern der Hunger der Seele. Nicht der Hunger nach dem Brot vom Bäcker und den Kartoffeln vom Bauer und dem Fleisch vom Schlachter und dem Urlaub an der Sonne und dem schönen Auto, das vor der Türe steht, sondern der Hunger nach dem Baum des Lebens, von dem wir im Garten Eden, im Paradiese Gottes getrennt worden sind, nachdem wir Menschen Gott die Treue gebrochen haben und in die Sünde und Schuld und Trennung von Gott verfallen sind. So steht es dort in 1. Mose 3. Nachdem der Mensch gegessen hatte von dem verbotenen Baum der Erkenntnis, wies er ihn aus dem Garten Eden, damit er nicht breche von dem Baum des Lebens und lebe ewig. Und hier hat die Not und der Hunger der Menschheit seinen Anfang genommen, seine eigentliche Ursache. Der Mensch musste nun von seinem Acker leben. Doch auf dem Acker liegt der Fluch Gottes. Und diesem Fluch begegnen wir auf der ganzen Welt. Und hier, in diese ausweglose, verfahrene Situation hinein, muss wie ein Fanfarenstoß die Botschaft des Retters Jesus Christus dringen, der den Fluch Gottes über Acker und Mensch ans Fluchholz von Golgatha getragen hat, der diesen Fluch aufgehoben und aufgelöst hat und dafür gesühnt hat am Kreuz von Golgatha, der den Zugang zum Baum des Lebens wieder aufgebrochen hat mit seinem Sterben und Auferstehen, der die Brücke gelegt hat mit seinem Kreuz über die Kluft, die uns getrennt hat zwischen Gott und uns. Ja, der selber der Baum des ewigen Lebens ist und der von sich sagen kann in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Wir dürfen es mit göttlicher Vollmacht aussprechen. Und ich möchte euch ermutigen, ihr Kinder Gottes, das zu tun und euch nicht zu verkriechen und euer Zeugnis zu verstecken vor dieser Welt. Was die Welt braucht, ist Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt keine andere Lösung für das geistliche und geistige und natürliche Welthungerproblem als der persönliche Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und lieber Freund, auch für deine innere Armut und Leere, auch für deinen Seelenhunger gibt es nur einen einzigen Weg. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist meine tiefste Erkenntnis und Überzeugung. Darum rufe ich in meinen Botschaften so leidenschaftlich zu Christus, weil ich weiß, er ist für dein Problem die Lösung, für deine Not die Hilfe, für deinen Hunger das Sättigen und der Trost. Viele Menschen kommen mir vor wie jener Sohn, der von seinem Vater das Erbe verlangte und es im Sumpf der Vergnügungen durchbrachte. Nachdem er leergebrannt war, versuchte er, etwas Schweinefutter zu kriegen, aber selbst das wurde ihm verwehrt. Seine Rettung war, dass er umgekehrt ist, dass er Buße getan hat, dass er zu seinem Vater zurückgekehrt ist und gesagt hat, ich habe gesündigt. Aber hier sehe ich im Geiste ein großes Gedränge um die Futtertröge dieser Welt. Und ich wundere mich, wie der Mensch das Ebenbild Gottes mit solch einem windigen, misslichen Brot zufrieden sein kann. Und dann habe ich mich gefragt, und ich möchte dich und uns fragen, von welchem Brot nährst du deine Seele? Ist es das Brot vom Baum des Lebens? Oder ist es das Brot aus dieser Welt, das dich von einer Hungersnot zur anderen bringt? Manchmal bin ich so traurig und so erschüttert, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich sehe, von welchem wertlosen Brot sich sogar Christusnachfolger nähren und wie sie es festhalten und wie sie meinen, das müssten sie doch noch haben. Sonst wäre es doch zu wenig, was sie in Gott finden könnten. Es gibt so viele falsche Brotgeber in unserer Welt. Und auch die Christusnachfolger sind in Gefahr, einem falschen Brotgeber aufzusitzen. Ich will heute nicht weiter von den Menschen sprechen, die in der Welt der Sünde leben. Wir wollen ihnen den Weg zeigen zu dem einen und wahren Gott, der uns retten kann und unserem Leben Sinn und Inhalt und Ziel für Zeit und Ewigkeit geben kann. Wir wollen an das Wort denken, das Jesus seinen Jüngern sagte, als Tausende von Menschen um ihn herum standen und sie zu ihm sagten, die haben doch Hunger. Und er dann zu ihnen sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und damit hat Christus die Verantwortung in unsere Hände gelegt. Brüder und Schwestern, auch der Gemeinde Gottes hier in Hannover, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr und ich, wir haben das Brot aus Gott empfangen. Und wenn jemand etwas weiterzugeben hat, dann sind wir es, die wir die Gabe Gottes empfangen haben, die wir vom Brot des ewigen Lebens zehren und leben Tag für Tag. Aber dann empfinde ich eine große Last auf meinem Herzen für diese Menschen, die Christus nachfolgen und die sich immer wieder verführen lassen, von irgendeinem Ersatzgott fremdes Brot zu essen. Lasst mich an der Geschichte von der Versuchung Jesu die Gefahr aufzeigen, der auch wir ausgesetzt sind. Von Jesus heißt er, dass er versucht wurde, allenthalben auf allen Gebieten gleich wie wir. Das heißt, so wie er versucht worden ist, so werden auch wir versucht von dem Feind Gottes, dem Satan, der uns ein falsches Brot anbietet, dass wir da zugreifen möchten. Nach 40-tägiger Fastenzeit in der Wüste tritt der Versucher zu ihm in der Gestalt eines von herzlicher Anteilnahme erfüllten, freundlichen Unbekannten. Und er sagt zu ihm, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Nun, der Feind wusste, dass Jesus die Gabe besaß, aus den Steinen Brot zu machen. Und sind die Gaben nicht dazu da, um sie zu gebrauchen für uns, wenn wir in Not sind? Dieser Versuchung erliegen viele Kinder Gottes, weil sie die Gaben, die sie von Gott empfangen haben, dazu gebrauchen, oft ihren Hunger nach Anerkennung, nach Selbstbestätigung, nach Beweihräucherung ihres Ichs einzusetzen und zu gebrauchen. Und das oftmals sogar in der Gemeinde. Und da beginnt der Götzendienst. Sag, lieber Freund, ist das dein goldenes Kalb? Ist das dein Brot, von dem du lebst, die Anerkennung von Menschen? Kannst du erkennen, dass dich dieses verkehrte Brot letztlich arm und leer macht? Ich habe es lesen lassen. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen lieben und den anderen hassen. Oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Welchen Herrn liebst du wirklich und welchen hängst du an? Ist es das Ich, das Ego, das beweihräuchert werden muss, das gepflegt werden muss, das ja nicht angegriffen werden darf, dass wir so aufpassen, dass es nicht beleidigt wird und das so schnell eingeschnappt wird, pflegen wir dieses mit der Gabe, die uns gegeben ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die gerne vorne standen, auch in der Gemeinde. Und wenn du es ihnen weggenommen hast, dann sind sie zusammengebrochen. Dann hatten sie nichts mehr vom Leben. Wenn du ihnen ein Amt wegnehmen musstest, oder wenn sie es verloren haben durch Krankheit oder irgendetwas anderes, dann war ihr Leben nichts mehr nütze. Sie haben ihren Wert, ihren Selbstwert aus ihrem Dienst, ihrer Gabe, ihrem Amt bezogen und haben nicht aus dem Brot des Lebens gelebt. Frage dich, wenn du heute alles verlieren würdest, was du hättest, auch in der Gemeinde oder wo sonst, auch an Ansehen oder was es immer ist, ob du dann doch noch leben könntest oder ob du doch mehr von dem falschen Brot lebst, das du so dringend brauchst, um überhaupt dabei zu bleiben. Es gibt so viele falsche Brotgeber, habe ich gesagt. Und das Ich ist ein falscher Brotgeber. Hier an dieser Stelle möchte ich uns das klare, reine Licht des ersten Gebotes vor Augen stellen, heute am Erntedanktag, wo der Herr spricht: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Lande der Sünde, aus Ägypten herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und höre hier die Worte Jesu: Ich bin das Brot des Lebens. Und ich füge hier dazu: Du sollst kein anderes Brot begehren und suchen, an dem du dich sättigst und nährst. Lebe von dem lebendigen Wort aus Gottes Mund, und das soll dir genug sein. Wie die Menschen von dir denken, was sie über dich reden und von dir halten. Wenn du dein Ich gekreuzigt hast und Gott auf den Altar gelegt hast, dann lebst du nicht davon, dieses Ich zu pflegen. Dann ist es dir genug, dass Christus dein Herr ist. Und dabei sind wir bei der zweiten Versuchung, mit der Jesus vom Satan versucht wurde. Es heißt dort, er führte ihn in die heilige Stadt und dort auf die Zinne des Tempels. Der ganze Platz war voller Menschen. Und jetzt wäre es doch faszinierend gewesen, wenn er schwebend von Engeln getragen mitten unter diese Menschen herabgekommen wäre von der Zinne des Tempels. Die Leute hätten vor Begeisterung geklatscht und ausgerufen und ihn zum Messias gemacht, weil sich Gott sichtbar zu ihm bekannt hätte. Jesus erkannte die gefährliche Falle. Und diese gleiche Falle ist auch für uns vom Satan aufgestellt, um die Nachfolger Christi zu fangen. Diese Sucht nach Wundern und Zeichen, diese Sucht nach sichtbaren, anfassbaren Wundererweisungen Gottes, die Sucht nach offensichtlichen Wunder und Geistesgaben in der Gemeinde, dorthin zieht es die Menschen, wo Kranke auf spektakuläre Weise geheilt werden, wo sogenannte Geistesgaben wie Zungenrede und Weissagen und Visionen gegeben werden. Es muss doch einfach ein bisschen prickeln. Es muss ein bisschen mysteriös zugehen. Es muss etwas Besonderes sein. Liebe Geschwister, ich bin dankbar für alle Geistesgaben und Gnadenerweisungen, die Gott uns gibt. Für alle Heilungen und Wunder und Gnadenbezeugungen Gottes, die auch wir erleben. Aber hier ist eine Gefahr, dass wir uns von einem falschen Brot nähren. Viele aufrichtige Kinder Gottes sind heute in Gefahr, dieser Versuchung von der Zinne des Tempels zu erspringen. Der Teufel kann große Wunder tun, lasst uns daran denken. Er kann große Gaben geben. Er kann sehr fromm und gläubig tun. Aber er ist ein fremder und falscher Gott, der falsches Brot gibt. Als Jesus von unserer Zeit einmal gesprochen hat, da sagte er ein sehr ernstes und erschütterndes Wort in Matthäus 24, denn manche falschen Christusse Und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Und weder ein aufrichtiges Herz noch Treue in der Christusnachfolge schützen uns vor den Gefahren satanischer Verführungen. Petrus sagt nicht umsonst in ganz eindringlicher Weise im ersten Brief im 5. Kapitel: Wachet, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widerstehet standhaft im Glauben. Du, der du ein Kind Gottes bist, bist du dir bewusst, dass du dem Reich des Satans entronnen bist, dass du aus den Klauen des Teufels befreit worden bist? Ja, glaubst du denn wirklich, dass das den Feind Gottes in Ruhe lassen wird und dass er dich in Ruhe lassen wird? Bist du so sicher, dass du ein schönes, ausgeglichenes Leben führen wirst? Hat Jesus nicht gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen? Und wie der Teufel hinter dem Herrn Jesus Christus her gewesen ist, so ist er hinter dir her. Nur manchmal schlummern wir und merken es nicht mehr. Er will dich verschlingen und er ist so listig und gemein, und dass du nicht anders ankommen kannst gegen die Macht des Satans, als dass du die Waffenrüstung Gottes anziehst und dem Feind widerstehen kannst im Namen des Herrn Jesus Christus. Selten so wie auch in dieser vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen habe ich erlebt, wie der Feind gegen uns kämpft und wie wir hart kämpfen mussten, meine Frau und ich, um diesem Feind in Jesu Namen zu widerstehen, dass er zurückweichen musste. Und wie wir Seele um Seele erkämpft haben, errungen haben, aus der Macht, Befugnis des Satans heraus. Und alle, die gerettet worden sind, sind Feinde des Teufels geworden. Und du, der du ein Geretteter bist, denke daran, er wird dich nicht in Ruhe lassen. Liebe Zuhörer, Jesus Christus hat uns frei gemacht durch sein teures Blut von falschen Göttern und falschen Christussen. Er hat uns frei gemacht vom fremden Brot, das uns unser Ich und der Feind Gottes reichen wollen. Und heute am Erntedanktag wollen wir uns ausrichten lassen auf den, der allein unser Gott und Herr und Retter und König ist. Und lasst mich noch eine dritte Gefahr ansprechen, die uns von dem einen heiligen Gott abwenden will und zu den Götzen verführen will. Es geht um die Gefahr, dass irdisches, natürliches, menschliches, fleischliches Sorgen uns von dem einen Gott und von dem Brot Gottes wegziehen will. Vielleicht glaubst du, dass dir diese Sorgen nichts anhaben kann, was dich und dass dich dieser Punkt nicht betrifft. Aber ich bin da nicht so ganz sicher. Wir können ja ziemlich sorglos die irdischen und natürlichen Dinge betrachten. Wenn wir auch nicht im Überfluss und Reichtum leben, so ist doch jeder Tag für uns gesorgt. Wir bekommen unser Geld, wir können alles kaufen, wir haben eine gesicherte Wohnung, für Krankheit und Alter ist vorgesorgt und so weiter. Aber da bewegt mich ein ganz anderer Gedanke und der macht mich so unruhig. Mitten in die Rede über das Sorgen hinein sagt Jesus, dass wir zuerst sorgen und trachten sollen nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann würde uns das andere alles geschenkt werden, was wir zum Leben brauchen. Aber hier ist doch etwas völlig verkehrt. Wir denken und leben im Alltag total anders. Wir können es fromm nachsprechen: Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Aber dann handeln wir so anders. Zuerst sind wir doch alle darauf bedacht, dass für uns gesorgt ist. Und dann, wenn noch etwas übrig ist und abfällt, ja dann, das können wir dann Gott und seinem Reich zur Verfügung stellen. Es könnte sein, dass du über dieses, was ich jetzt sage, entrüstet bist und vielleicht versucht bist, dich zu verteidigen. Du möchtest jetzt bei dir selber aufzählen, wie viel du für den Herrn und für seine Gemeinde und für sein Reich tust und opferst. Vielleicht sagst du, Gott kann doch eigentlich mit mir ganz schön zufrieden sein. Schau mal, ich bin immer im Gottesdienst und auch in den Bibelstunden und noch im Bibelkreis und ich habe verschiedene Aufgaben in der Gemeinde und dann gebe ich auch noch mein Opfer und sag mir, was Gott noch mehr will von mir. Danach will ich dich doch gar nicht fragen. Und danach ist auch dieses Wort nicht ausgerichtet. Das alles kann man mit sehr viel verschiedenen Motiven tun. Ich stelle uns nur die eine biblische Frage. Und die möchte ich wie ein Stachel in unsere Herzen hineingeben. Steht Christus und das Reich Gottes in deinem Leben an erster Stelle? In deinem Denken und Planen und Sorgen? Nimmt er den ersten Platz ein? Oder ist es nicht doch noch ein anderer Gott? Ist es für dich wichtig, einzig wichtig, dass Gott zu dir reden kann durch sein Wort? Oder ist es dir wichtiger, dass du gesehen wirst im Gottesdienst, von den anderen anerkannt wirst und dass der Prediger sieht, dass du da bist? Kommst du deinetwegen zum Gottesdienst? Folgst du deinetwegen Christus nach? Oder wirklich, um Gott zur Ehre zu sein? Ist es dir wichtiger, dass du eine gute Figur gemacht hast heute, in dieser Stunde? Dass dir niemand etwas nachsagen kann? Dass du wieder dein Bestes getan hast? Oder ist es dir wichtiger, ob Gott geehrt wurde und sein Reich gebaut wurde mit dem, was du getan und gegeben hast? Sag, was nimmt die erste Stelle ein in deinem Leben? Ich las im Propheten Haggai einen Abschnitt, der mich sehr betroffen gemacht hat. Haggai schildert dort, wie etwa 40.000 Juden nach der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat entlassen wurden. Zunächst fingen sie an, den Tempel Gottes wieder aufzubauen. Das war ihnen das Wichtigste, bevor sie selber ihre Häuser hatten. Aber dann verloren sie die Freude daran und wandten sich zuerst dem Bau ihrer Häuser zu. Und jetzt höre einmal, was der Prophet Haggai im ersten Kapitel zum Volke spricht. Ihr sprecht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Aber die Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und das Haus Gottes muss wüst stehen. Achtet doch darauf, wie es euch dabei ergeht. Ihr sät viel und bringt doch wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Wer Geld verdient, der legt's in einen löcherlichen Beutel. Weil mein Haus wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen, darum blase ich alles weg, was ihr immer heimbringen werdet. Den Tau des Himmels werde ich zurückhalten und das Erdreich gibt euch sein Gewächs nicht heraus. Ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn und Wein und Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Haben wir etwas aus diesem Wort verstanden? Weißt du nicht, dass an Gottes Segen alles gelegen ist? Dass es nicht darauf ankommt, wie viel du arbeitest. Dass es nicht darauf ankommt, wie viel du zusammenbringst und zusammenraffst und was du alles geschafft hast im Leben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Du kennst doch das Wort, wer da kärglich sät und ausstreut, der wird auch kärglich ernten. Aber wer da ausstreut im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ach, wie sind wir doch alle darauf bedacht, alles unsere zusammenzuhalten. Das ist ja mein Privates. Weißt du, dass privat eigentlich in der lateinischen Sprache heißt geraubt, für mich weggenommen. Wie viel Privates hast du noch, was eigentlich Gott gehört? Wie lange wollen wir mit dem lieben Gott Kuhhandel treiben? Warum bist du immer wieder dabei, Gott all das aufzurechnen, was du ihm schon gibst und tust für ihn? Ich glaube, dass viele Christen das Wort nicht begriffen haben. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere gegeben werden. Entweder glauben wir diesem Wort oder wir verstoßen gegen Gottes Grundprinzip. Manchmal frage ich mich, warum es in so vielen christlichen Gemeinden und in manch einem Christenleben einfach nicht so richtig vorwärts geht. Ob es daran liegt, dass Gott seine Hand des Segens zurückgezogen hat, weil wir hier der Versuchung erlegen sind, in diesem Sorgen für uns, das Sorgen um Gottes Ehre, um Gottes Sache, um Gottes Reich hinten anzustellen. Ich fürchte, dass wir dabei in Gefahr gekommen sind, ja eben in Gefahr, Götzendienst zu treiben. Aber es ist wichtig, so wichtig, lebenswichtig für einen Christusnachfolger, dass er, Christus, an erster Stelle steht. Und dann kann er auch das Himmelsfenster öffnen und uns seinen göttlichen Segen schenken. Seht ihr, wie der Satan es in genialer Weise versteht, unseren Blick einzufangen und uns von dem wahren einen Gott, von dem Brot des Lebens abzuwenden. Er kommt nicht so plump bei uns an, wie wir manchmal meinen. Dieser Erzlüger und Scheintheologe, der ein Meister im Verdrehen der Wahrheit ist, vermag es immer wieder, die Gläubigen in die Irre zu führen. Und glaub nicht, dass er dich auslassen wird. Wenn wir vom alten Volk Israel die Geschichte von ihrem Abfall und dem Tanz um das goldene Kalb lesen, dann sind wir vielleicht versucht, etwas überheblich über diese armen Abgefallenen zu lächeln und zu urteilen. Aber ich meine, dass es wichtiger ist, dass wir uns vom Heiligen Geist unser ganz persönliches goldenes Kalb zeigen lassen. Und dass wir uns zeigen lassen, um was wir tanzen. Und wenn es unser eigenes Ego ist, das unser Gott geworden ist, damit wir dem Feind nicht ebenso auf dem Leim gehen wie das Volk Israel. Ich komme zum Schluss dieser Botschaft. Vielleicht fragst du, was hat das alles mit Erntedank zu tun? Sollten wir heute nicht vom Prediger darauf hingewiesen werden, dass wir danken sollen für Nahrung und Kleidung und Obdach und Frieden und Gesundheit und Freude und all das? Sicherlich. Dafür wollen wir heute unserem himmlischen Vater danken, dass er uns täglich versorgt und wir Brot aus seiner Hand empfangen. Vergiss das nie. Aber heute ging es mir noch mehr als allein um die Gaben. Es ging mir heute um den Geber der Gaben. Ihn, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus, wollen wir ehren und anbeten und verherrlichen und preisen und lieben. Den Schöpfer wollen wir ehren, nicht das Geschöpf. Den Gebenden wollen wir anbeten, nicht die Gaben. Den Segnenden wollen wir preisen, nicht den Segen. Den Retter und Erlöser wollen wir verherrlichen, nicht die Erlösten. Den einzigartigen, ewigen Gott wollen wir rühmen, nicht die Blumen und Früchte und das Brot. Und das nicht nur mit unserem Mund, sondern mit unserem Leben, umfassend, total und ganz. Ist dein Leben schon zu einem solchen Lobpreis geworden für Gott oder nur ein Lobpreis für dich? Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, hört noch einmal den klaren Posaunenstoß jenes ewigen Wortes aus dem Munde des heiligen und lebendigen Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. So, und nun wollen wir miteinander Erntedankfest feiern. Lasst euch vom Geiste Gottes mitziehen, den Herrn, unseren ewigen Vater, anzubeten und ihm, unseren Herrn Jesus Christus, zu dienen und zu gehören mit dem ganzen Leben und Herzen. Das möchte ich euch heute mitteilen. Aus der Tiefe meiner Seele. Ich und mein Haus, ich will dem Herrn dienen. Du auch. Amen.